Wir wollen fortfahren mit Römer 11. Das Gesamtthema ist ja, wird Israel wiederhergestellt? Und Römer 11 ist da die wohl wichtigste Stelle im Neuen Testament zu diesem Thema. Hat Israel eine nationale Zukunft? Wenn man das irgendwo im Neuen Testament untersuchen wollte, dann auf jeden Fall in Römer 11. Und ich möchte zusammenfassen, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Wir haben halt auch den Gesamtzusammenhang von Römer 11 betrachtet. Welchen Stellenwert hatte dieses Kapitel? Und haben gesehen, einmal der Römerbrief an sich ist ja, hat eine Schlüsselbedeutung in der ganzen Bibel. Es ist eigentlich die systematische Theologie von Paulus. Es ist die systematische Darlegung des Evangeliums. Es ist, wie Calvin sagte, der Schlüssel zur ganzen Bibel. Und wir haben in den ersten 11 Kapiteln eben jetzt lehrmäßig entfaltet, was ist das Evangelium, ausgehend vom Zorn Gottes über die rettende Gnade und Liebe Gottes und die Heiligung und Heilsgewissheit. Dann in Kapitel 9 bis 11 einen Block, der manchmal ausgeklammert wird, der manchmal unter den Tisch fällt, wenn der Römerbrief studiert wird. Es gibt Römerbriefstudien, die diese Kapitel ganz auslassen, als sei das irgendwie nebensächlich. Aber wir sind uns bewusst geworden, dass diese drei Kapitel, Römer 9 bis 11, wo es um Israel geht, eine ganz zentrale Position haben im Römerbrief und damit in der gesamten biblischen Lehre. Und ja, ein gewissermaßen auch ein Höhepunkt hier der entfalteten Lehre des Evangeliums darstellen. Römer 8 endete damit, dass wir als an Christus Gläubige das Volk Gottes sind, die Kinder Gottes sind, und damit stellte sich automatisch die Frage, was ist dann aber mit Israel, das vom Alten Testament her privilegiert war, die Verheißung Gottes zu haben, die Verheißung Gottes zu haben und das Volk Gottes zu sein. Und da wurde in Kapitel 9 dann erstmal die Frage aufgegriffen, wer ist überhaupt das Volk Gottes, wer ist überhaupt Israel? Und die Antwort war, nicht alle, die natürlicherweise aus Israel sind, gehören zum eigentlichen wahren Israel, sondern es gibt nur einen auserwählten Überrest. Und dann haben wir in Kapitel 10 gesehen, dass das Heil eben nicht aus Werken ist, wie es im gesetzlichen Judentum verstanden würde, sondern das Heil ist aus Glauben an das Wort Gottes, aus Glauben an den Herrn Jesus. Und damit Menschen, damit auch Juden zum Glauben kommen können, muss dieses Wort, muss dieses Evangelium vom Herrn Jesus verkündigt werden. Das ist die einzige Art und Weise, wie man errettet werden kann. Das ist wichtig festzuhalten, einfach auch für Kapitel 11, wenn es um vielleicht zukünftige Dinge für Israel geht, dass, wenn es um Errettung geht, Paulus sich in Römer 11 sicherlich nicht widersprechen wird, sondern Errettung für Israel auch nur durch die Verkündigung und nur durch den Glauben. Wir haben dann in Kapitel 11 die Frage gehabt zu Beginn, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Es geht um die Frage, ist Israel nun ganz verstoßen? Und natürlich ist Israel nicht ganz verstoßen. Paulus streitet das hier vehement ab, auf solch einen Gedanken zu kommen. Gott hat auch weiterhin seinen Plan mit dem natürlichen Volk Israel. Er selbst ist ein Beweis dafür, Paulus selbst war ein Jude, er selbst gehört zu diesem Überrest, der eben in der Jetztzeit gebildet wird. Und das haben wir letztes Mal auch schon gesehen, in Römer 11 geht es nicht um ein eschatologisches, nicht um ein zukünftiges Endzeitprogramm, sondern es geht um die Jetztzeit. Und es geht nicht um eschatologische Einzelheiten, also um einen Fahrplan, was in der Zukunft aufeinander abfolgen wird, Entrückung, Antichrist und so weiter, sondern es geht einfach um das Heil, die Errettung, die Heilslehre und das Evangelium. Wir lesen dann jetzt weiter von Vers 16 bis zum Ende. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen, oder wer hat ihm vorher gegeben, und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir kommen jetzt heute also zu diesem wunderschönen Bild und viel diskutierten Bild des Ölbaums. In der zweiten Hälfte von Vers 16. Zuerst hatte Paulus hier das Bild von einem Brot und einem Teig gebraucht für die Erlösten. Wir haben hier ein Erstlingsbrot, also Errettete in der Jetztzeit, und einen Teig, sozusagen von dem sie genommen sind. Und wenn ein Erstlingsbrot da ist, heißt auch, dass die Gesamtheit an sich den Segen Gottes hat. Und haben gesehen, im Vergleich auch schon mit dem Bild, was dann kommt, nämlich der Baum, dass es bei dem Teig nicht unbedingt um eine zukünftige Sache geht, sondern um eine vom Ursprung her gesehen. Also die Parallele ist hier Erstlingsbrot, Teig, und dann aber die Zweige und die Wurzeln. Die Zweige gehen so auf die Wurzel zurück, wie das Erstlingsbrot auf den Teig zurückgeht. Im Alten Testament schon vergleicht Gott sein Volk oft mit einem Baum. Und hier sagt Paulus ja auch erstmal ganz allgemein Wurzel und Zweige, also irgendein Gewächs. Und kommt dann in Vers 17 darauf zu sprechen, dass es ein Ölbaum ist. Also er konkretisiert dieses Bild, das allgemeine Bild aus der Botanik, dann speziell auf einem Ölbaum. Jetzt würde sich dann die Frage stellen, was ist die Wurzel, was ist dieser Baum, was sind die Zweige? Aber zunächst muss man einfach sagen, wenn in der Bibel ein Bild gebraucht wird, sollte man das nicht überstrapazieren. Dieser Fehler wird zum Beispiel auch bei Gleichnissen gemacht, dass man in einem Gleichnis irgendwie jedes Detail ausmalen will. Als Beispiel vom barmherzigen Samariter, was ist die Herberge, was sind die Denare? Das sagt die Schrift alles nicht, sondern es geht um eine Kernaussage. Man hat schon mal dann scherzhafterweise gesagt, wenn dann all diese Details so detailgetreu ausgelegt wurden und dann, wer ist der Esel? Ja, der Esel, das bist du, der du das alles glaubst, diese Sonderhinzufügung sozusagen. Also bei einem Bild oder einem Gleichnis geht es einfach um eine Kernaussage deutlich zu machen und wir sollten nicht diese Kernaussage aus den Augen verlieren, indem wir an den einzelnen Details rumdeuten. Und die Kernaussage ist einfach, das werden wir sehen, dass wir die jüdische Natur von Gottes Heilsplan anerkennen sollen. Wir finden hier in diesem ganzen Abschnitt, der geht ja von Vers 16 an bis Vers 24 am Ende, in diesem Abschnitt finden wir eigentlich die beiden Imperative dieses Kapitels, nämlich, dass wir uns nicht rühmen sollen. Vers 18, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Und Vers 21, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Das sind so die praktischen Lehren, die wir aus diesem Bild ziehen sollen, dass nämlich eben wir als Heidenchristen nicht irgendwie herabblicken oder uns rühmen sollen gegen die Judenchristen. Das ist die Aussageabsicht dieses Bildes, dass wir als neutestamentliches Volk Gottes auf Wurzeln stehen, die jüdischer Natur sind. Bei den Zweigen wird hier eigentlich deutlich gesagt, wofür sie stehen. Das können wir direkt hier aus diesem Text entnehmen. Die Zweige sind die Gläubigen und es gibt hier halt natürliche Zweige, die von vornherein an diesem Ölbaum dran waren. Das sind diejenigen, die von Natur aus der Abstammung nach Juden sind. Es gibt dann wilde Zweige aus einem wilden Ölbaum herausgeschnitten und eingepropft. Das sind Heiden und eingepropft dann eben Heidenchristen. Aber über wofür der Baum jetzt als Gesamtes steht und was die Wurzeln sind, das wird hier nicht näher ausgeführt. Und da gibt es verschiedene Theorien drüber. Das Judentum oder ist es der alte Bund oder ist es der neue Bund oder sind es nur die Patriarchen oder ist es nur eine Heilslinie. Das braucht man nicht bis ins letzte Detail festzulegen, wobei man schon sagen kann, dass die Wurzeln wohl für die Patriarchen stehen, für die jüdischen Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Wir wollen da vielleicht kurz mal zwei alttestamentliche Stellen uns anschauen. Man könnte jetzt viele alttestamentliche Stellen nehmen, also an vielen Stellen wird das Volk Gottes mit einem Baum verglichen und auch jetzt die Frage, warum speziell ein Ölbaum, könnten wir auch eine alttestamentliche Studie machen, dafür reicht die Zeit nicht und das würde uns auch gar nicht unbedingt auf den richtigen Weg führen, aber zwei Stellen, oder habe ich sogar drei rausgeschrieben, dazu zunächst aus Jeremia, Jeremia 11, Vers 16. Einen grünen Ölbaum mit schön gewachsener Frucht hatte der Herr dich genannt. Ein großes Geprassel Feuer hat er an ihn gelegt und seine Äste brechen ab. Hier geht es natürlich um das alttestamentliche Volk Israel wird mit einem Ölbaum verglichen und auch schon das Gericht darüber vorausgesagt, allerdings hier sogar so massiv mit Feuer, das ganze Äste rausbrechen und als ob dieser ganze Ölbaum zugrunde ginge. Das hat Gott natürlich in seiner Gnade nicht getan. Der ganze Ölbaum bleibt bestehen. Das ist natürlich auch die Frage, vor der wir hier in Römer 11 stehen. Ist das alttestamentliche Israel wie ein Baum, den Gott sozusagen ganz vernichtet hat, ausgegraben, ausgerissen, samt Wurzel? Und das ist eigentlich die Kernaussage. Natürlich hat er das nicht getan. Die Wurzel bleibt bestehen, der Baum an sich bleibt bestehen. Es ist ein und derselbe Baum. Und es ist also nicht so, dass Gott einen Plan B hätte. Und das wird eben von manchen leider so gelehrt, dass Gott eben noch einen anderen Heilsplan aus der Tasche gezogen hätte und das neutestamentliche Gottesvolk und die neutestamentliche Heilslinie eine andere sei als die alttestamentliche. Aber wir sehen hier eben die eine Linie mit der einen Wurzel aus dem Alten Testament her und diesen einen Baum und nicht zwei Ölbäumen. Das war die Stelle aus Jeremia. Jetzt habe ich hier noch aus Hosea Stellen 9, Vers 10 und 14, Vers 7. Kann ich auch kurz vorlesen. Ich hatte mir übrigens auch Stellen rausgeschrieben, wo die Wurzel genannt wird, schon im Alten Testament, dass die Väter Wurzeln genannt werden. Jetzt scheint mir hier, als ich mir das ausgedruckt habe, etwas schiefgelaufen zu sein, dass ich eine nicht gespeicherte Version ausgedruckt habe. Und jetzt kann ich euch die Stelle nicht sagen, wo im Alten Testament, oder weiß es jemand von euch, die Väter, also Abraham und so weiter, auch als Wurzel bezeichnet werden. Ach so, nee, in Hosea 9, Vers 10 ist es doch auch ansatzweise so. Genau. Aber ich meine, es gibt auch noch eine Stelle, wo ausdrücklich von Wurzeln die Rede ist. Ich lese mal Hosea 9, Vers 10 vor. Wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum, als seinen ersten Trieb sah ich eure Väter. Sie aber gingen nach Baal Peor und weihten sich der Schande und sie wurden Scheusale wie ihre Liebhaber. Also hier haben wir schon verschiedene andere Bäume. Weinstock, der Weinstock ist oft ein Bild für Israel, der Feigenbaum auch. Ich lese mal gleich die nächste Stelle, aber eben auch aus Hosea, 5 Kapitel weiter, Hosea 14, Vers 7. Seine Triebe sollen sich ausbreiten. Hier haben wir es jetzt um eine Heilsverheißung, vorher war es Gericht. Hosea 14, Vers 7, am Ende von Hosea, die Aussicht auf das Heil, das Gott geben wird. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Also in diesem Gesamtzusammenhang von Hosea haben wir sowohl Weinstock, Feigenbaum, Ölbaum. Also man muss das nicht, wer weiß wie, auseinander differenzieren, diese verschiedenen Baumsorten, wo die jetzt für stehen. Das ist im Grunde ein Bild. Aber wir haben ja eben auch schon in Hosea 9, Vers 10 gesehen, der erste Trieb, eure Väter. Es hört sich beim Lesen so ein bisschen an, sie aber gingen nach Baal Peor und weihten sich der Schande. Das haben natürlich nicht die Väter getan, sondern sie aber, damit ist dann wieder der Sprung in die Zeit von Hosea gemeint, dass sie, das Volk dann in die Irre, in den Abfall ging. Der Ölbaum ist natürlich in der Antike, stand ja schon für Fettigkeit, für Stärke, für Gottes Segen, für Wohlstand, Schönheit, Kraft. Deshalb ist hier vielleicht in Römer 11 der Ölbaum genommen, um eben diesen besonderen Segen und die Gnadengaben Gottes zu betonen. Vielleicht im Gegensatz zum Beispiel zu Feigenbaum, wo dann es eher um die Frucht geht, dass die Gläubigen Frucht bringen sollen. Hier geht es mehr um das, was Gott selbst in seiner Kraft gibt, eben von der Wurzel her diese Fettigkeit. So ein Baum haben wir natürlich auch in unserem eigenen Sprachgebrauch, reden wir ja von einem Stammbaum. Ja, wer von euch schon mal Ahnenforschung gemacht hat, wird auch einen Baum aufgezeichnet haben. Und im Grunde haben wir hier eben genau dieses gleiche Bild. Wurzeln, eben etwas, was vom Stammbaum her zurückgeht, auf die Väter bis auf Abraham. Und da beschreibt Paulus nun in Vers 17, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Also der eigentliche Stammbaum, den man aufzeichnen würde, ist ein jüdischer Stammbaum, der eben ausgeht von Abraham, wo Gott angefangen hat, sich ein Volk aus dieser götzendienerischen, bösen Welt zusammenzusammeln. Auch das neutestamentliche Heil gründet auf diesen Abrahams Verheißungen. Ihm war der eine Same verheißen und dieser eine Same ist in dem Herrn Jesus gekommen. Und in ihm ist der Segen dann zu allen Völkern gegangen, so wie es Abraham verheißen war. Und deshalb sollen wir uns als Heidenchristen nicht über das Judentum erheben oder schlecht darüber denken oder meinen, Gott hätte es völlig, gänzlich verworfen, dass kein einziger Jude errettet werden sollte oder dass Juden nicht evangelisiert werden bräuchten, weil es vergeblich Liebesmühe wäre, was auch manche meinen, sondern wir sollen das jüdische Volk einfach auch wertschätzen und vor allen Dingen die jüdische Natur des Heilsplans Gottes. Ich muss dazu zum Beispiel sagen, dass wir hier mal jemanden in der Gemeinde kurzzeitig hatten, jemand, der sich uns anschließen wollte, wo sich dann herausstellte, dass er zum Beispiel den Holocaust im Dritten Reich leugnete oder die Massivität dieses Holocaustes abstritt und halt da auch sehr negativ über das jüdische Volk sprach, über den Zionismus. Ich sagte ja, wir wollen nicht besonders irgendwie für den Zionismus sein, weil es im Grunde eine politische Sache ist und wir wollen unpolitisch sein. Wir wollen aber auch nicht irgendwie antizionistisch oder sogar antisemitisch sein, auf keinen Fall. Und wir mussten diesen jungen Mann, der sich uns hier anschließen wollte, dann leider ausschließen und ihm sagen, wenn du in diesem Punkt nicht umdenkst, kannst du nicht zu uns gehören. Vers 19, du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Wir sehen hier schon die Souveränität Gottes in seinem Heilsplan. Es lag nicht nur an der Entscheidung der einzelnen Juden, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, sondern Gott hat einen Plan damit gehabt. Sie sind herausgebrochen worden, damit wir als Heidenchristen Anteil haben können an diesem Heil, was eigentlich exklusiv den Juden vorausgesagt war im Alten Testament. Das ist eine Wahrheit, aber diese Wahrheit hat halt eben diese Seite, dass wir da leicht hochmütig werden könnten, was die Juden betrifft. Und das sollen wir eben nicht. Sie sind zwar herausgebrochen worden, damit wir Anteil bekommen an diesem Heil, das bestätigt Paulus dann in Vers 20, er sagt, richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Der Glauben ist nichts, wessen wir uns rühmen können, sondern es ist eben ein Gnadengeschenk Gottes und es verlangt natürlich von uns, dass wir daran festhalten, dass wir dabei bleiben. Das ist natürlich auch Gottes Gnade, das ist Gottes Gnadenwerk, was er durch sein Wort schenkt, durch sein Wort gibt er uns die Kraft, im Glauben zu bleiben, eben auch durch solche Ermahnungen, wie wir sie haben hier. Aber es ist auch etwas, was uns das fürchten lernt, in dem Sinne, dass wir dabei bleiben sollen. Die Schrift betont nicht so sehr den Anfang des Glaubens, im Sinne von, wenn du einmal ein Übergabegebet gesprochen hast, dann brauchst du dich nie mehr fürchten, verloren zu gehen. Dann brauchst du nie mehr Gott zu fürchten oder so. Die Bibel betont nicht so sehr den Anfang des Glaubens, als vielmehr das Bleiben und das Ausharren und das letztendliche Erreichen des Ziels. Das wird hier in den nachfolgenden Versen halt betont. Das Dabeibleiben, das Festhalten am Glauben, an dem Herrn Jesus. Also wir stehen durch diesen Glauben, der Gott geschenkt ist und an dem wir festhalten sollen. Vers 21, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Wir sind nicht automatisch als Heiden irgendwie in diesem Heil inbegriffen, indem wir nur einmal eine Karte ausfüllen, die Hand hochhalten oder so, sondern indem wir ernsthaft ausharren im Glauben. Vers 22, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Das ist immer wieder der Satz, über den ich stolper von der Grammatik her. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes. Also es ist die Gnade Gottes, es ist das Erbarmen Gottes, es ist Güte im Sinne des Wohlwollenden Gottes uns gegenüber, durch die wir zum Glauben gekommen sind und an der wir eben bleiben sollen. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Das ist natürlich nichts, was irgendwie gegen die Lehre der Heilssicherheit an sich aussagen würde, genau wie wir es in Johannes 15 kennen, wir das vom Bild des Weinstocks. Wenn die Reben keine Frucht bringen, werden sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Da ist natürlich nicht mit ausgesagt, dass wahrhaft Gläubige verloren gehen können, sondern es ist zum einen eine Warnung. Und die, die wirklich gläubig sind, die Schafe des Herrn Jesus, hören seine Stimme, bleiben bei dem Glauben. Es ist natürlich andererseits aber auch eine Aussage, dass es Scheinchristen geben kann, die gar nicht wirklich im Herzen gläubig sind. Und es hilft eben keine äußere Religiosität, die uns beim Herrn halten kann, sondern es muss Gottes Werk sein, es muss Gott geschenkter Glaube sein, damit wir ausharren können. Und dieses Werk Gottes wird eigentlich hier im Römer 11 betont, dass es Gott ist, der handelt, seine Souveränität, dass es sein Plan ist, den er ausführt, sein Heilsplan, den er von Grundlegung der Welt an hatte. Und das wird jetzt hier auch in Vers 23 kommt das zum Ausdruck. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Wer ist hier der Handelnde? Das Einpropfen, das ist Gott. Wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Wenn Juden zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, dann werden sie eingepropft werden, wieder in diesen einen Ölbaum, in dieses eine Volk Gottes, in diese eine Heilsgemeinschaft, in diese eine Familie Gottes, die es gibt, und werden dann wieder dazugehören. Aber wie gesagt, die Betonung liegt darauf, dass Gott das tun kann. Es ist hier zwar in der Zukunftsform ausgedrückt, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden sie eingepropft werden. Und das veranlasst eben manche hier ein Zukunftsgeschehen drin zu sehen. Aber es ist natürlich klar, es ist eine Abfolge, der Jude ist erstmal ungläubig und wenn er dann zum Glauben kommt, dann wird er eingepropft werden. Und das habe ich vorhin schon versucht auszudrücken, was Paulus hier in Römer 9 bis 10 lehrt, was das Heil für die Juden betrifft, kommt in Römer 10 klar zum Ausdruck durch die Verkündigung des Evangeliums. Durch die Verkündigung des Herrn Jesus und durch den Glauben an ihn müssen sie zum Glauben kommen, müssen sie zum Heil kommen, nicht auf einem anderen Weg. Das würde dem Gesamtzusammenhang hier widersprechen. Und das ist auch das, was Paulus sagt. Er selbst ist einer von diesem Überrest, die zum Glauben gekommen ist. Oder lesen wir nochmal Kapitel 11, Vers 13. Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Etwas, was schon zur Zeit Paulus geschah, Errettung natürlich durch die Verkündigung des Evangeliums. Und ich greife jetzt auch schon wieder voraus auf den Vers 31, wie ich es auch letztes Mal schon getan habe, ein ganz, ganz zentraler Vers für das Verständnis des Kapitels. Wir müssen Vers 30 auch noch mitlesen. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt. Ja, wir haben ja eine zeitliche Abfolge. Einst Gott nicht gehorcht, jetzt aber Erbarmen. gefunden habt infolge ihres Unglaubens, so sind jetzt auch sie, also die natürlichen Juden, dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, jetzt. Und was kommt jetzt als nächste Zeitstufe am Ende von Vers 31, damit auch sie künftig Erbarmen finden? Nein, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Also das ist hier eine ganz wichtige Aussage, jetzt Erbarmen finden. Darum geht es, dass jetzt Juden, also in dieser jetzigen Heilszeitepoche, sie jetzt zum Glauben kommen können. Jetzt können sie wieder eingepropft werden in diesen Ölbaum. Vielleicht komme ich da kurz auf eine Stelle, die dann immer als Einwand genommen wird, 2. Korinther, kurz zu sprechen, als Exkurs. Da werden nämlich jetzt manche, die das anders sehen, denken, ja, aber in 2. Korinther 3 steht über die Juden, ich lese ab Vers 14, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und das verstehen eben manche so, wenn es sich zum Herrn wendet, also das Volk Israel kollektiv, und dass es so eine kollektive Bekehrung gäbe, wo dann diese Decke weggenommen würde. Das ist aber hier ein Fehler der Übersetzung, denn hier steht nur ein Personalpronomen Singular. Also es müsste oder könnte zumindest vom Griechischen her eben auch heißen, dann aber wenn er oder sie sich zum Glauben wendet, wird die Decke weggenommen werden. Er oder sie ein einzelner Jude eben. Man kann tatsächlich auch es übersetzen und die Frage, was ist jetzt die richtige Übersetzung, müssen wir halt entscheiden von der Gesamtlehre des Zusammenhangs und der Gesamtlehre des Neuen Testamentes. Da aber ansonsten halt keine kollektive Bekehrung Israels gelehrt wird in der Schrift und weil die Bekehrung zum Herrn Jesus eigentlich auch immer eine individuelle Sache ist und nicht nach dem Fleisch ist, sondern nach dem persönlichen Glauben, ist es hier naheliegender eben anzunehmen, wenn sich ein Jude persönlich zum Herrn wendet. Und wir haben hier eben im Vergleich Verlesung des Alten Testamentes. Wenn ein Jude nur bei dem bleibt, was er bisher gehört hatte von seinem alttestamentlichen Glauben her, dann ist er wie mit Blindheit geschlagen. Wenn er dann aber sich zum Herrn wendet, also wenn er zum Neuen Testament kommt, zur Botschaft des Evangeliums, zum Wort vom Kreuz, sich auch wirklich hinwendet im Sinne von eines Offenseins, wie Lydia, die nun kein Jude war, aber als Beispiel, von der gesagt ist, und sie, der Herr öffnete ihr Herz oder tat ihr Herz auf, dass sie Acht gab auf das, was Paulus und Silas sagten, und in dieser Weise sich ein Jude für den Herrn, für das Wort des Evangeliums öffnet, dann wird die Decke weggenommen, dann kommt er zum Glauben, und dann wird er eben halt auch wieder eingepropft in diesen Ölbaum des Volkes Gottes. Wer das abstreitet, der möge mir erklären, was passiert denn, wenn ein Jude jetzt zum Glauben kommt. Ein Jude, der jetzt ungläubig ist, im Sinne, dass er halt nicht an den Herrn Jesus glaubt, ist ein ausgebrochener Zweig dieses natürlichen Ölbaums. Und wenn er zum Glauben kommt an den Herrn Jesus, dann gehört er wieder zum Ölbaum. Also es ist genau das, was hier passiert. Damit ist also nichts gemeint, was irgendwie kollektiv in der Zukunft passieren würde. Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Gott ist es, der seinen Plan souverän ausführt. Gott ist es, der den Glauben schenkt aus Gnade. Ich lese dann weiter in Römer 11, Vers 24. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Also das gibt Paulus uns zu bedenken, damit wir uns nicht rühmen. Wir sind Wildwuchs. Es gab also wilde Ölbäume tatsächlich. weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber wenn man das jetzt so kulturhistorisch studiert, es gab wilde Ölbäume, die halt keine oder unbrauchbare Früchte hervorbrachten. Und sowas sind wir eigentlich von Natur aus. Wenn wir irgendwas Fruchtartiges hervorbringen können, das ist für Gott unbrauchbar, es ist ungenießbar. Aber was hier eigentlich beschrieben wird, der Vorgang ist ja eigentlich genau umgekehrt, wie es in der Landwirtschaft oder in der Botanik tatsächlich ist. Das Einpropfen, man nimmt ja eigentlich einen edlen Zweig. Und als Stamm kann man einen wilden haben. Ja? Und dann setzt man diesen edlen auf den wilden und so macht man das zum Beispiel auch bei Rosen oder Obst. Dadurch, dass man das, den veredelten Zweig nimmt, wird das ganze Gewächs dann veredelt. Hier haben wir eigentlich die umgekehrte Sache. Wir haben eine edle Wurzel, einen edlen Stamm, ja, vom Alten Testament her. Gottes Heilsverheißung an Abraham, Gottes Heilslinie vom Alten Testament her. Und da werden wilde Zweige eingepropft. Sozusagen, ja, bringen sie dann auch noch wilde Frucht. Das, wie gesagt, man soll so ein Bild nicht strapazieren. Natürlich bringen wir dann auch keine wilde Frucht mehr, sondern brauchbare Frucht für Gott, weil wir zu diesem einen edlen Ölbaum dann gehören. Aber um wie viel mehr werden diese natürlichen Zweige, die Juden auch wieder eingepropft werden, wie viel mehr entspricht das Gottes Heilsplan, Juden wieder in sein Volk zu integrieren? Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Ja, das sind nun so die Zentralverse. Es ist so dieser Casus Knactus, wo Dispensationalisten, also jene, die an die nationale Wiederherstellung Israels glauben, immer darauf zu sprechen kommen, ja, hier steht es doch, Israel wird wiederhergestellt, ja, wo steht es denn? Wo steht es denn, dass Israel national wiederhergestellt werden wird? Finden wir das hier? Schauen wir es uns mal genau an. Also, es wird hier tatsächlich als ein Geheimnis bezeichnet, was Gott hat in seinem Heilsplan. Wir sollen uns nicht selbst für klug halten, aber wir haben gesehen, diese Gefahr, vor der Paulus hier warnt, dieses sich für klug halten, das wäre eben zu meinen, Israel sei ganz verworfen und dass wir als Heidenchristen nun die Bevorzugten wären. Nein, wir sind nicht bevorzugt. Wir sind sogar ein Stück weit weniger privilegiert, weil Paulus im Römerbrief eben auch Privilegien des alttestamentlichen Israel angeführt hat, zu Beginn von Kapitel 9, dass ihnen die Verheißungen gelten, die Bündnisse, der Gottesdienst, deren die Väter sind. Und wir sind nur kleine, schäbige, wilde Zweige. Und das Geheimnis besagt nun, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und manche verstehen das eben so, Verstockung ist Israel widerfahren, komplett verstockt, beiseite gesetzt, wie manche sagen, Israel beiseite gesetzt. Und das würde dann ein Ende haben, wenn dieses Biss eintritt, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist, also bis die neutestamentliche Gemeinde, das neutestamentliche Gottesvolk vollständig ist aus den Heiden, dann würde Gottes alttestamentliches Volk Israel wieder im Mittelpunkt des Geschehens gerückt werden. Aber das steht hier nicht. Dieses Biss drückt nicht aus, dass danach etwas kommen würde, was hier auch nicht steht. Erstens, das Biss drückt nichts Zukünftiges aus. Und zweitens ist Israel-Verstockung zum Teil widerfahren. Also nicht ganz, sondern eben zum Teil. Und das ist eben dieses Geheimnis, dass nicht ganz Israel verstockt ist, sondern auch Juden zum Glauben kommen können, eben dieser von Gott erwählte Überrest, der den Glauben an den Jesus geschenkt bekommt. Und das wird so lange weitergehen, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Wir hatten hier schon vorher von einer Vollzahl die Rede. Am Ende von Vers 12. Ich lese Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl, das ist also die Vollzahl der Juden. Und hier haben wir dann in Vers 25 die Vollzahl der Nationen. Und ich hatte letztes Mal schon erklärt, Vollzahl, das heißt eigentlich so, ja, eine Auffüllung, eine Füllung, bis das Vollständige da ist. Zum Beispiel bei einem Flicken wird es in den Evangelien auch verwendet, ein Flicken auf ein Kleid, etwas, was eine Lücke ausfüllt, so dass es wieder vollständig ist. Und wir haben also eine bestimmte Anzahl an Erwählten aus dem natürlichen Volk Israel und eine bestimmte Anzahl von Erwählten aus den Heiden. Und wenn diese Zahl der Erwählten aus beiden Komponenten, aus denen das Volk Gottes zusammengesetzt wird, voll ist, dann ist das hier erfüllt. Also bis zum Ende wird dieses Schema weitergehen, dass nur ein Teil Israel verstockt ist und der andere Teil eben zum Glauben kommen kann. Und das bis nicht ausdrückt, dass danach irgendetwas geschehen soll, von dem hier die Rede ist. Dazu noch einige Stellen. Zunächst aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 11. Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also es geht hier um das Abendmahl. Und das sollen wir tun, bis er kommt, dann ist Schluss. Ja. Dann werden wir nicht mehr hier auf der Erde das Abendmahl feiern. Es ist auch nicht gesagt, dass wir im Himmel dann nicht mehr das Abendmahl feiern werden. Darüber ist eigentlich gar nichts ausgesagt. Der Herr hat ja gesagt, er wird nicht mehr von dem Frucht des Weinstocks trinken, bis es dann erfüllt ist im Reich Gottes. Also dann wird es auch wieder ein Mahl geben, ob es nun ein Bild ist oder buchstäblich, sei dahingestellt. Aber hier, dieses Wort bis sagt einfach nur, das soll wirklich ununterbrochen weitergehen, bis der Herr kommt. Ebenso in Kapitel 15, also 1. Korinther 15, Vers 25. Denn er muss herrschen, der Herr Jesus, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan und so weiter. Hier geht es um die Zukunftserwartung des Reiches Gottes. Und das betrifft auch die Jetztzeit, dass der Herr Jesus herrscht, bis alle Feinde ihm zu Füßen gelegt sind. Aber das Wort bis meint eben, das geht ununterbrochen weiter. Eben bis das so ist, aber über das danach ist nichts ausgesagt. Noch eine weitere Stelle, Matthäus 24, 38. Matthäus 24, Vers 38, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Ja, die Ungläubigen zur Zeit Noahs, die lebten gottlos bis zum Ende, also haben sich vorher nicht mehr bekehrt, es kamen keine anderen in die Arche rein. Über das, was danach geschah, ist nichts gesagt. Natürlich ist das hier implizit drin. Sie erlitten dann das Gericht. Aber das Wort bis sagt nur, es geht unaufhörlich weiter, bis das eintrifft. Und genau das haben wir eben hier auch in Römer 11, Vers 25. Dieser Heilsplan Gottes, dass Israel verstockt ist, aber nur zum Teil. Verstockt um unsertwillen, damit zu uns das Evangelium kommen kann als Heidenchristen. Aber eben nur zum Teil, damit auch von den Juden, welche zum Glauben kommen, diese beiden Seiten, das ist Gottes Heilsplan, bis das vollendet sein wird, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Hier steht nichts von einer Rückführung Israels in sein Land. Hier steht nichts von der Wiederherstellung des davidischen Königtums, nichts von einer Wiedereinführung des Tempelgottesdienstes oder so, wie manche das hier hineinlesen. Steht überhaupt nichts über die Zukunft. Hier steht auch nicht in Vers 26, und dann wird ganz Israel gerettet werden, sondern und so wird ganz Israel gerettet werden. Es betrifft alles die gegenwärtige Haushaltung. in dem die Vollzahl der Juden errettet wird, was nämlich der erwählte Überrest ist, und so wie die Vollzahl aus den Nationen gerettet wird, was auch nicht alle Nationen sind, sondern die Erwählten aus den Nationen, so wird ganz Israel errettet werden. Jetzt ist die Frage, was ist mit diesem ganz Israel gemeint? Manche pochen sehr darauf, wenn hier Israel erwähnt wird, in dem Zusammenhang ist immer das natürliche Israel gemeint. Ich habe auch gar nichts gegen diese Sichtweise. Wenn es hier jetzt nur um die jüdischstämmigen Gläubigen geht, das ändert überhaupt nichts an der Aussage. Das ist dann, wäre halt das ganz Israel, das ganz, dieser ganze Überrest. Aber ich denke, dass hier sogar mit inbegriffen sind die Gläubigen aus den Nationen. Denn hier ist ja die Rede davon vorher, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Ja, wo hineingekommen sind sie denn? In dieses eine Volk Gottes, in diesen einen Ölbaum, da sind sie hinein. Und dann haben wir etwas Vollständiges, so haben wir dieses ganz Israel. Aber wie gesagt, wenn jemand jetzt darauf beharrt, nein, diesem ganz Israel ist nur das, sind nur die erwählten Juden gemeint, gut, das ändert dogmatisch überhaupt nichts. Viele reformierte Autoren sehen das so. Ich neige mit anderen Autoren halt zu der Ansicht, dass damit auch eben ja das Israel Gottes gemeint ist, wie wir das auch im Galaterbrief haben. Und ich hatte schon darüber gesprochen in der vorletzten Predigt, dass eben das wahre Israel auch uns als Heidenchristen mit einbezieht, dass wir mit eingebürgert sind, nach Epheser 3, Mitbürger sind Israels, Miterben, Mitteilhaber der Verheißung und so weiter. Also so, auf diese Weise, die Paulus hier beschrieben hat, so wird ganz Israel errettet werden, indem Gott durch die Verstockung der Juden das Heil zu den Nationen hat auch kommen lassen. Und so hat er durch das Heil für die Nationen die Juden zur Eifersucht gereizt. Und durch dieses Reizen zur Eifersucht kommen halt auch Juden zum Glauben. Aber eben auch durch die, nur unter der Verkündigung des Evangeliums. So wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Ja, und was ist das Evangelium? Vers 26 in der Mitte. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Der Herr Jesus ist das Evangelium. Er ist der Retter. Bemerkenswerterweise wird der Herr Jesus hier in Kapitel 11 namentlich gar nicht erwähnt. Jesus oder Christus kommen hier im Kapitel 11 gar nicht vor. Hier ist er natürlich erwähnt als der Erretter. Manche verstehen jetzt, dass es eben halt auch zukünftig, es wird aus Zion der Erretter kommen, dass also, wenn der Herr Jesus wiederkäme, dann es zu einer kollektiven Bekehrung Israels käme. Aber das ist sehr schwierig, allein aus dieser Deutung das zu schließen, denn hier wird ja zitiert aus Jesaja 59 und natürlich hat Jesaja das in einer Zukunftsperspektive im Futur geschrieben. Aber mittlerweile ist der Herr Jesus natürlich längst als Erretter gekommen aus Zion, aus Jerusalem. Wobei es hier, was das Zion betrifft, drei verschiedene Sichtmöglichkeiten gibt. Einmal, oder sind es sogar vier. Also das natürliche Jerusalem damals in Jerusalem auf Golgatha hat er das Heilswerk vollbracht. Dort ist er auch auferstanden. Insofern ist aus Zion der Erretter gekommen. Oder kommt er aus dem himmlischen Jerusalem herab auf die Erde in der Zukunft? Oder kommt er sogar aus dem buchstäblichen, wiederhergestellten irdischen Jerusalem in der Zukunft als Erretter dann für das kollektive Volk Israel? Das sind die verschiedenen Sichtmöglichkeiten. Ich denke, dass hier gemeint ist, aus Jerusalem damals, dort ist er gekreuzigt worden, dort ist er auferstanden. Dort ist er als Erretter gekommen. Wir können die Stelle auch mal aufschlagen, weil es so interessant ist in Jesaja 59. Sie wird nämlich hier etwas anders zitiert von Paulus, leicht abgewandelt, aber im Sinn letztlich nicht geändert. Jesaja 59, lies mal ab Vers 19. Jesaja 59, Vers 19, dann werden sie den Namen des Herrn fürchten, vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Dann wird er kommen wie ein drängender Strom, den der Hauch des Herrn vorwärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Ich lese auch noch den Anfang von Kapitel 60. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Also der Zentralsatz war Vers 20, ein Erlöser wird kommen für Zion. Also für Zion hier als ein Bild für das Volk Israel. Und das ist auch so, dass der Herr Jesus erstmal nur für das Volk Israel gekommen ist als Erlöser. Aber wir sehen hier schon im Gesamtzusammenhang von Jesaja, dass die Nationen daran teilhaben. Also Israel lag in Finsternis und dann ist der Herr Jesus zu Israel gekommen und es wurde Licht. Und dieses Licht strahlt natürlich über Israel hinaus, so ist es hier beschrieben in Jesaja, sodass auch die ganze Welt sozusagen erleuchtet wird und an diesem Licht teilhat. Und genau das ist hier gemeint. Für Zion kommt der Herr Jesus, natürlich auch nach Zion, also in das Volk Israel hinein und strahlt von dort aus als Licht, als Retter für die ganze Welt. Genau das ist das, was hier Paulus jetzt in Römer 11 ausdrückt. Er schreibt halt nicht, es wird für Zion der Retter kommen, sondern aus Zion. Ein anderes Wort, aber es ist genau das, was in Jesaja eben halt auch gemeint ist. Der Jesus für Israel ist er gekommen und von dort ausgehend für die ganze Welt. Aber eben weil er natürlich für Israel gekommen ist, hat Gott auch weiterhin seinen Plan mit Israel dort einen Überrest zu retten. Und wir lesen dann hier natürlich eben von diesem neuen Bund, die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wir werden noch in einigen Wochen, denke ich mal, auf diesen neuen Bund speziell zu sprechen kommen, auch aus auf Jeremia 31, was hier zitiert ist. Aber schon so viel vorweg, dieser neue Bund war ja eben auch für Israel, für das natürliche Israel. Aber wir dürfen halt sehen im Neuen Testament, wir als Nation dürfen daran teilhaben. Sind da mit hineingenommen, mit integriert aus lauter Gnade. Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte, um der Väter willen. Also wir haben diese beiden Aspekte. Paulus betrachtet Israel hier unter zwei verschiedenen Aspekten. Einmal hinsichtlich des Evangeliums. Feinde, sind sie verstockt, damit das halt zu uns kommt im Evangelium. Aber dann gibt es auch die andere Seite hinsichtlich der Auswahl, also was die Auswahl betrifft, die Auserwählten aus Israel oder eben Israel im Sinne des neutestamentlichen Israel, zu dem auch wir gehören, sind sie Geliebte um der Väter willen. Also um der Verheißung, die an Abraham geschahen, weil Gott treu ist und das, was er Abraham verheißen hat, auch hält. Seine Nachkommen werden viele, viele gerettet werden und sogar zu den Nationen wird dieses Heil gehen. Diese Verheißung hat Gott treu eingehalten. Und darum geht es ja um Römer 11. Es geht ja um die Treue Gottes, dass er treu seine Verheißungen einhält. Und das ist bemerkenswert, ich habe ja schon mehrfach gesagt, hier ist nicht erwähnt, was in der Zukunft vielleicht manche meinen, was sein könnte mit Israel als wiederhergestelltes davidisches Königreich. Das wird hier alles nicht genannt, diese alttestamentlichen Verheißungen. Und doch ist das Thema ja, was ist mit den alttestamentlichen Verheißungen? Das ist die Gesamtfrage, vor der wir in Römer 9 bis 11 stehen. Was ist mit den alttestamentlichen Verheißungen? Und konkret wird nichts davon genannt an davidischen Königtum, Tempel und so weiter, Rückführung ins Land. Aber was genannt wird? Das Heil. Und in diesem Heil, in dem Herrn Jesus, hat sich das eben erfüllt. Da werden wir dann, wenn ich über den neuen Bund spreche, noch genauer darauf eingehen und zurückkommen, wie das gemeint ist. Es geht jetzt also um die Treue Gottes. Gott ist treu und hält seine Verheißungen ein. Das ist das, was Vers 29 aussagt. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott ist treu und es ist unverrückbar, was Gott einmal gesagt hat, wird er nicht rückgängig machen. Vers 31 und 32 haben wir jetzt schon mehrfach betrachtet. Ich lese es nochmal vor. So sind jetzt, Vers 30 müsste ich anfangen. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie nicht künftig, sondern jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Also wir haben das eine Volk Gottes. Vor Gott sind alle Menschen gleich in den Ungehorsam eingeschlossen. Das war auch schon am Anfang vom Römerbrief das Thema. Der Jude hat keinen Vorzug. Auf ihn liegt genauso der Zorn Gottes wie auf den Nationen, wenn er eben ungläubig ist, nicht an den Herrn Jesus glaubt. Und dann liegt es eben an dem Erbarmen Gottes. Und hier haben wir eine andere Eigenschaft Gottes wieder. Das ist eigentlich die Lektion, die wir haben im Römerbrief, die Eigenschaften Gottes. Wir haben gerade schon gesehen, seine Treue und eben auch seine Souveränität. Es ist einfach Gottes Plan. Gott ist es, der in den Ungehorsam einschließt. Und Gott ist es, der damit seinen Plan ausführt, damit er sich alle erbarmt. Ja, wir haben zweimal dieses Ungehorsam damit, Vers 31 schon, so sind auch sie dem jetzt euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Also manchen Leuten, die sehr, sehr stark den freien Willen des Menschen betonen oder an den freien Willen glauben, denen geht das hier ganz schwer ab, dass hier steht, ja, sie sind ungehorsam, aber das wird man sagen, das ist ihre eigene Entscheidung, das ist ihr eigenes, ja, weil sie halt das so wollten. Nein, weil Gott es so wollte. Gott hatte einen Zweck damit, sie waren ungehorsam damit. Gott hat einen Zweck damit verfolgt. Und das steht im nächsten Vers eben auch nochmal. Gott hat sie in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er seinen Plan erfüllt, damit er sich aller erbarmt. Und das veranlasst Paulus eben zu diesem Lobpreis, diesen abschließenden Lobpreis, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Und wenn ich sagte, hier wird der Herr Jesus nicht erwähnt in Römer 11, auch hier in diesen letzten Versen geht es um ihn. Wir wissen aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 16, was die Weisheit und Erkenntnis Gottes betrifft, lesen wir kurz noch die Parallelstellen zu diesem wunderschönen Schlusslobpreis, zu dieser Doxologie. Epheser Philipper Kolosser 2, Vers 3. Das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und wenn Paulus hier über die Weisheit und die Erkenntnis Gottes jubelt, so haben wir das in Christus und können es in ihm, können wir an dieser Weisheit und Erkenntnis Gottes teilhaben und erfreuen. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Eigentlich muss es heißen, das wäre die bessere Übersetzung, wie unausforschlich. Also unerforschlich würde ja heißen, es lohnt sich überhaupt nicht, damit anzufangen, sich damit zu beschäftigen. Wir können es sowieso nicht begreifen. Aber die richtigere Übersetzung wäre unausforschlich. Das heißt, wir können anfangen, ansatzweise wie aus einem Ozean einen Löffel Wasser rauszuschöpfen, aber wir werden diesen Ozean niemals ausschöpfen können. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Ich habe gestern im Radio noch Sendung gehört über die Schöpfung, Urknall, es ging da um ganz ungöttliche Dinge, wo also Physiker beschreiben wollten, wie das in den ersten Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall sich alles entwickelt hat. Und das ist schon erstaunlich, wie sie darüber sprechen, als wären sie dabei gewesen. Und nun, Gott hat aber keinen Beobachter gehabt bei der Schöpfung, geschweige denn einen Mitberater. Und wir können Gott über seine wunderbare Schöpfung Lob preisen. Es ist hier auch eine Anspielung oder ein Zitat aus Hiob. Wer hat ihm vorher gegeben? Es wird ihm vergolten werden. Hiob 41, Vers 3 müsste das sein. Wenn die Schöpfung schon so wunderbar genial ist, die Erlösung ist noch genialer. Da setzt Gott nochmal einen drauf in seiner Genialität. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und auch das ist eben über den Herrn Jesus gesagt. In Kolosser 1, Vers 16. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf Erden geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder es seien Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also hier ist die Rede von dem Herrn Jesus. Aus ihm, durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Der Jesus ist der Ursprung und das Mittel aller Dinge und auch das Ziel aller Dinge, dass er verherrlicht wird durch das Evangelium, dadurch, dass aus Juden und aus Heiden Menschen zum Glauben kommen und ihn anbeten und ewig verehren werden. Und ihm sei diese Herrlichkeit, er sei von Ewigkeit her in Ewigkeit angebetet. Das haben wir im Neuen Testament an anderen Stellen noch. 2. Petrus am Ende. Zweite Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Noch Offenbarung 1, Vers 6 bis 9 könntet ihr nachlesen, wo von dem Herrn Jesus gesagt wird, als Erlöser, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also in ihm hat Gott sein Heil verwirklicht, sein Erbarmen geoffenbart. Und das jetzt nur als Anstoß zum Weiterdenken. Dieses Erbarmen ist die Grundlage für den ganzen praktischen Teil dann ab Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Opfer. Also wir müssen das Erbarmen Gottes, was in Römer 9 bis 11 besonders entfaltet wird, begreifen, um halt die praktische Motivation zu haben, uns Gott praktisch im Alltag hinzugeben. Also um zusammenzufassen, wir haben einige Dinge widerlegt, was manche von Römer 11 behaupten. Römer 11 lehre eine künftige und nationale Wiederherstellung Israels. Nein, wer hat es nicht, haben wir nicht gefunden. Auch die Lehre, dass Israel derzeit beiseite gesetzt sei, steht hier nicht. Der Gott hat jetzt seinen Plan mit Israel, den er in diesem Überrest fortführt und indem er jetzt die Vollzahl Israels vollständig macht, indem er jetzt ihnen Anteil an seinen Erbarmen gibt. Wir haben die Lehre widerlegt, die Gemeinde sei ein Einschub, sei ein Nebengleis. Das steht hier auch nicht, sondern vielmehr, es gibt nur diesen einen Ölbaum und der drückt eine starke Kontinuität aus vom Alten Testament her. Die eine Wurzel, der eine Stamm, der eine Baum, das eine Volk Gottes. Wir haben natürlich auch eine Diskontinuität, dadurch, dass der Herr Jesus gekommen ist und den neuen Bund eingeführt hat. Aber wir haben auch eine starke Kontinuität, dass Gott seinen einen Heilsplan vom Alten Testament her auch im Neuen weiterführt. Damit haben wir auch die Lehre widerlegt, es gebe zwei getrennte Völker Gottes und zwei verschiedene Heilspläne Gottes. Manche gehen sogar so weit zu sagen, zwei verschiedene Evangelien Gottes. Das alles ist falsch. Wir haben hier ein Volk Gottes und wir dürfen aus Gnade mit einverleibt sein, in dieses eine Volk Gottes mit eingepropft sein. Wir haben einen Heilsplan Gottes, wir haben ein Volk Gottes. In Christus ist das eine Heil. In ihm sind alle Trennungen zwischen Juden und Heiden abgerissen. Die Zwischenwand der Umzäunung ist weg, wird auch nicht wieder aufgerichtet, denn sie ist am Kreuz abgerissen worden. Und ja, wir sind darin vereint, ihn zu verherrlichen. Und wir haben sehr viel über die Eigenschaften Gottes gelernt, über die Treue Gottes zu seinen Verheißungen und zu seinem Volk, über die unergründliche Weisheit Gottes, über Gottes Erbarmen, über Gottes Güte und seine rettende Gnade. Wir haben auch über Gottes Strenge gelernt und wir haben über Gottes Souveränität gelernt, mit der er seinen von Grundlegung der Welt an gefassten Plan, den er in Christus gefasst hat, durchführt und wie sogar den Ungehorsam, den er manchen auferlegt hat, die Verstockung, seinen Zweck hat und Gott verfolgt seinen Plan und er ist souverän Und er wird in seinem souveränen Plan letztlich Christus verherrlichen und in ihm alles unterwerfen und in ihm alles zusammenfassen. Ihm sei die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen.